So, da bin ich mal wieder in Lehrte. Ich habe 16 Jahre in Aalten gewohnt und war nie hier in dieser Gemeinde. Das ist schoflich, ne? Das ist schlimm. Na gut, mit der Einleitung habe ich natürlich jetzt alles gewonnen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Aalten und Lehrte haben für mich alles, was Leben so ausmacht. Viele Höhepunkte und auch ganz viele Niederlagen, die zu meinem Leben auch gehören. Deswegen ist das jetzt nicht besonders belastend oder auch nicht euphorisierend hier, sondern es ist einfach ganz normal. Hier ist Leben. Ich wünsche euch sehr, dass ihr Gemeinde und auch euer persönliches Leben so erlebt, dass alles Platz hat. Das Schöne genießen wir und nehmen es gerne hin. Und das, was anstrengender ist und uns mehr herausfordert, das bringt uns aber meistens hoffentlich auch ein bisschen weiter. Ich wünsche es uns. Ich habe ein Thema gewählt, wo ich dachte, das ist ja so platt, das kennt ihr alles schon. Hoffnung, Leben. Und ich habe es noch mit einem Untertitel benannt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Zum Jahreswechsel habe ich einiges gelesen, ihr vielleicht auch, oder gehört. Es gab Ansprachen, es gab tolle Artikel in Zeitschriften oder im Netz, wo man so hörte, dass das Jahr 2024 sehr herausfordernd wird. Ich habe gedacht, Sie haben völlig recht. Ich weiß zwar nicht, ob es Jahre gab, wo es weniger herausfordernd war, wie sich nachher im Laufe des Jahres auch herausgestellt hat, aber jetzt hat man so das Gefühl, da sind es etliche Baustellen, die es zu bewältigen gilt. Und deswegen gab es viele, viele gute Worte. Wisst ihr, was mir meistens gefehlt hat bei diesen Worten? So die echte Zuversicht war doch noch nicht so da. Das war sehr vorsichtig formuliert. Man hat versucht, sich selber vielleicht Zuversicht zuzusprechen und hat gemerkt, oh, da bremst mich etwas. Wie kann man zuversichtlich sein in dieser Situation, wo es so viele Krisenherde gibt? Und ich will sie nicht jetzt wieder aufzählen. Ich muss euch die auch nicht nennen. Und wenn jetzt noch, weiß nicht, doch mit Trump oder AfD oder noch Inflation oder so noch die anderen Sachen auch uns, die uns vielleicht ein bisschen näher betreffen, noch dazukommen, dann haben wir sogar auch unsere Hoffnungsprojekte noch in unserem ganz persönlichen Umfeld und denken, und dann und da auch noch Zuversicht behalten, wie geht das? Vielleicht nehmen sich von euch manche vor, ein bisschen mehr abzunehmen, mehr Sport zu machen, sich mehr zu bewegen, die Ernährung umzustellen, Diäten zu machen, weiß ich nicht. Man sagt mir, ich habe es nicht so nötig, das ist jetzt nicht vielleicht mein erster Vorsatz für ein neues Jahr. Ich möchte lieber zunehmen. Zunehmen in Hoffnung, zunehmen in Zuversicht. Es ist wirklich mein Wunsch, dass Hoffnung und Zuversicht so stark werden bei mir, dass ich dieses Jahr bewältigen kann, dass ich es nicht irgendwie nur durchstehe, sondern wie wir eben gesungen haben, sondern es auch ausstrahle, sodass andere Leute sagen, was ist das? Was ist das? Was trägt dich denn? Was macht dir Mut? Wo kriegst du Kraft her? Das ist wirklich mein Projekt. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich habe es letztens wieder gelesen, wer von der Hoffnung lebt, wird wenigstens nicht dick. Da ist was dran. Ganz kurz zur Hoffnung. Das ist ein Begriff, der sehr häufig in der Bibel vorkommt. Ich habe ihn nicht gezählt, hätte man machen können, aber tut mir leid, könnt ihr selber machen. Aber hoffen oder Hoffnung geben ist nicht einfach irgendein Trick. Ist nicht eine Psychostrategie, so in dem Sinne, wenn jemand wenigstens irgendwas hofft, irgendwas glaubt, dann geht es ihm schon besser. Da ist zwar auch ein bisschen was dran, und ich habe so das Gefühl, ein paar von euch sind auch in Beratungen tätig, auch beruflich oder sowas. Natürlich ist da was dran, jemandem Zuversicht zuzusprechen, Hoffnung zu geben. Aber einfach hoffen reicht mir persönlich nicht. Ich möchte wissen, worauf sich diese Hoffnung gründet, worauf sie baut, wo der eigentliche Anlass ist, zu hoffen. Und deshalb habe ich uns mal zwei Bibelstellen rausgesucht und ich will sie so nochmal für uns alle vorlesen, aus dem ersten Petrusbrief. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Durch Christus habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Er hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben, damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn richtet. Tatsache ist, da hat Gott etwas getan. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ist nicht so neu für euch, wenn ich in eure Gesichter gucke. Das haut euch nicht vom Hocker vielleicht. Mich auch nicht immer, wenn ich so lese. Das ist erstmal eine Tatsache, die nehme ich hin. Aber es hat einen Sinn und das steht hier am Ende. Damit ihr an ihn glaubt und eure ganze Hoffnung auf ihn richtet. Wir haben nicht weniger als Fixpunkt, als die Auferstehung Christi von den Toten, als Hoffnungsgrund. Und im Kolosser geht es um ein Geheimnis, das will ich jetzt einfach nur andeuten, dass es da steht, dass für alle Menschen auf dieser Erde gilt, Christus lebt als der Auferstandene mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Hier wird der Bezug zum Leben schon deutlich. Das ist nicht einfach eine Aussage, sondern wir sollen glauben, eure Hoffnung, unsere Hoffnung soll sich auf Jesus Christus ausrichten, der als Auferstandener mitten unter uns lebt. Macht das einen Unterschied, wenn ich an meine Hoffnungsprojekte denke, ob ich mich an dem orientiere oder einfach nur hoffen für mich schon? Und ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wie ich die Weltlage im Augenblick sehe. Ich weiß, das sind steile Aussagen. Und dieser Zusammenhang Weltlage und dann Hoffnung auf ein ewiges Leben oder durch die Auferstehung Christi von den Toten, das ist schon steil. Ich habe letztens noch, als ich noch eine Kollegin hatte, ich bin inzwischen pensioniert, als ich noch eine Kollegin hatte, Mai muss es gewesen sein, hatte ich ein längeres Gespräch nach der Schule mit ihr. Und wir kamen auf die Weltlage zu sprechen. Und dann habe ich weiß nicht genau, das war so ein Impuls, da habe ich einfach gesagt, ich mache mir schon meine Gedanken, aber das wird nicht mein Leben radikal verändern, ob es noch einen Krisenherd mit dazu gibt. Und dann haben wir über die Sachen und konnte von meinem Glauben berichten, die hat sich das angehört und ihre einzige Reaktion war, die guckte mich mit halboffenem Mund an und sagt, echt jetzt? Echt jetzt? Also den Zusammenhang, ich konnte ihr den nicht plausibel machen. Und da habe ich gemerkt, wie abgefahren das ist, dieser Zusammenhang. Hat das etwas damit zu tun, wie ich zu dem stehe, was hier in dieser Welt gerade passiert? Und eine Kollegin, die den Glauben eher so teilt wie ich, die sagte, ich glaube, das ist gerade eine besondere geistliche Herausforderung, dass wir Hoffnung in dieser Zeit auch in dieser Welt leben. Christen sind zur Hoffnung berufen. Und ich finde, unsere Zeit provoziert förmlich unser Statement zur Hoffnung durch Jesus Christus. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir alle, teilweise haben wir auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, haben sicherlich auch andere schwere Zeiten schon erlebt, persönlich oder auch in der Weltlage. Manchmal muss man zurückgucken und manchmal denkt man auch, Mensch, auch das ist vorbeigegangen. Auch das hat sich manches auch zum Guten gewendet. Und wenn jemand meint, alles wird nur schlimmer, ich glaube, dann ist er auch ein bisschen auf einem Auge blind. Nein, manchmal muss man auch in großen Zeiträumen denken. Ja, vieles ist auch gut geworden. Aber jetzt? Und der Petrus schreibt in seinem Brief einmal, wir sollen jederzeit bereit sein zur Verantwortung vor jeder Person gegenüber, die von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das ist eher ein Appell, das ist kein Gebot oder sowas, aber diese Chance jetzt zu nutzen, zu sagen, worauf unsere Hoffnung gründet, dass meine persönlichen Hoffnungsprojekte eine andere Qualität bekommen, aber auch im weiteren Sinne auch die anderen Projekte in dieser Welt. Ich möchte euch von einem Hoffnungsprojekt kurz erzählen. Das nennt sich Neues Land. Ihr habt schon ein bisschen was gehört. Da hat ein Herr Jochen Buro mit anderen zusammen, im Anfang der 70er Jahre aus dem 19. Jahrhundert, das ist schon eine Weile her, dann hat er am Hauptbahnhof angefangen, Menschen anzusprechen, die da scheinbar ohne Ziel, vielleicht verwahrlost, vielleicht unter Drogen, da rumgesessen, rumgelegen, rumgelaufen sind. Er hat sie einfach angesprochen. Und wenn die Hilfe irgendwie brauchten, hat er versucht, ihnen in kleiner Weise Hilfe zu geben. Der hatte getrieben von der Liebe, die er durch Jesus Christus erfahren hat, hat er gesagt, ich möchte einfach mal anfangen, mit den Leuten in Beziehung zu kommen. Ich möchte sie kennenlernen, die brauchen irgendwie Hilfe, ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Und über die vielen Jahre kamen mehr Leute dazu Er hat dann Leute bei sich aufgenommen für eine Weile. Er hat ihnen vielleicht eine Arbeitsstelle vermittelt, vielleicht auch manchmal eine Therapie vermittelt und so weiter. Und jetzt, 50 Jahre, 52 Jahre später, ist ein großes Werk entstanden für Menschen. Im Augenblick sind es, glaube ich, jetzt 48 Therapieplätze. Es gibt über 50 hauptamtliche Teilzeit- und Vollzeitmitarbeiter. Es gibt fast 100 ehrenamtliche Mitarbeiter in verschiedenen Häusern hier in der Gegend. Da hat ein Mensch wie Jochen und andere, die haben Hoffnung einfach angefangen zu leben. Und daraus ist es entstanden. Niemals konnte Jochen wissen, was daraus entsteht und die anderen auch nicht. Sie haben einfach das, was vor der Nase, ihnen vor der Nase lag, vor den Füßen lag, haben sie getan. Und daraus ist etwas Großes entstanden, für viele Menschen zum Segen. Er hatte vielleicht nur eine kleine Hoffnung, aber er hatte vielleicht ein großes Herz. Und am Bauwagen in der Mitte von Hannover, ihr kennt vielleicht diese Einrichtung als Auffangmöglichkeit, einfach auch mal ins Gespräch zu kommen oder mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Da steht ein großer Vers von Jesus, ein Jesuswort dran. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Die Stadt hat es erlaubt, dass mitten in Hannover ein Jesuswort da prangt, für alle sichtbar, die da dran vorbeigehen oder fahren. Jesus Christus wird auch als der, der es zitiert hat, der es gesagt hat, benannt, sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Großartig. Und das ist das, was Jesus sowieso machen wollte. Er wollte, dass wir Leben kennenlernen und dass alle Menschen, die vielleicht vom Leben noch nicht viel erfahren haben, vom wirklichen Leben, auch Leben kennenlernen. Ich finde das toll. Ich finde es überhaupt nicht peinlich, dass es da steht. Und darauf kann man auch aufbauen. Und deswegen, da sind Leute, die gesagt haben, wenn ich jetzt, wann dann? Wir müssen es sagen, wo die Hoffnung herkommt. Von Jesus Christus selbst. Männer und Frauen sind zum Glauben gekommen. Nicht alle, die die Therapie machen im neuen Land, werden gläubige Menschen. Ihr könnt euch das vorstellen. Das ist eine freie Entscheidung. Und jeder, der auch nicht glaubt oder der anders glaubt, völlig anders glaubt, kann da seine Therapie machen. Das will ich dazu sagen, weil es wichtig ist, finde ich. Aber so viele sind selber zum Hoffnungsträger geworden, weil das angekommen ist. Hoffnung hat sich in ihnen festgesetzt und sie können von dem erzählen, was Gott mit ihnen gemacht hat. Insofern wird das Wort bestätigt, was Jesus sagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Da sind Menschen, die dann auch lebten und weiterleben. Leben wird anders durch Hoffnung. Bin mir ganz sicher. Und wie wäre es denn, wenn wir unser Schiff, ob es das persönliche Schiff ist, das Gemeindeschiff, das, keine Ahnung, das Schiff, wenn wir es mit Hoffnung belegen. Das war auf meiner Grenztour irgendwo in Greifswald in einem kleinen Hafen. Da hieß ein Schiff einfach Hoffnung. Da hat einer gedacht, es soll nicht Anne oder Marie oder wie auch immer heißen, sondern es soll Hoffnung heißen, die Hoffnung. Leben wird anders, wenn wir unser Schiff Hoffnung nennen. Leben wird noch anders, wenn wir nicht einfach hoffen, sondern durch Blick auf den auferstandenen Jesus Christus hoffen. Ich bin mir sicher, dass mein Leben anders wird und auch das meiner Mitmenschen. Das kriegen die mit. So, das waren ein paar Worte zur Hoffnung selber. Jetzt geht es nochmal ein bisschen auch zum Leben. Also man kann ja blumig von Hoffnung reden. Das tue ich jetzt gerade. Ich stehe hier und rede ganz blumig von Hoffnung. Und dass ich natürlich mehr bin als einer, der hier hinterm Pult steht und Worte von sich gibt, könnt ihr euch denken. Ich habe auch mein Leben. Das war nicht immer mit Hoffnung durchsetzt. Und das war mit Niederlagen. Ja, ich bin das zweite Mal verheiratet in Lehrte, hat es den großen Crash gegeben hier. Mein jüngster Sohn ist im Haus in Aalten als Hausgeburt zur Welt gekommen. Und hier hat es dann den Crash gegeben und hier ist meine Ehe kaputt gegangen. Auch durch andere Menschen, die hier uns in die Quere gekommen sind. Insofern kann ich vielleicht ein bisschen davon reden, dass Hoffnung Leben eine besondere Herausforderung ist und gerade in Zeiten, wo es nicht so toll ist. Leben ist immer eine Entwicklung, ist immer eine stete Veränderung. Das ist ja nicht plötzlich da. Ja, du kannst dir zwar jetzt vornehmen, jetzt hier rauszugehen und sagen, so ab heute heißt mein Schiff Hoffnung. und dass Hoffnung heißt, auf den auferstandenen Jesus Christus bauen. Super, würde ich sofort sagen, dann hat sich das gelohnt, hier heute herzukommen. Machen wir das. Und dann kommen wir in unseren Alltag und dann buchstabiert sich das schon ganz anders. Aber im Kleinen kann ich vielleicht doch anfangen. Aber es ist auch ein längerer Weg. Ja. Ein Spruch, den ich auch gerade wieder gelesen habe, das kennt ihr vielleicht. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht. Der hat es gemacht. Das hat ein bisschen was auch mit Hoffnung zu tun. Ja, da denkt man, oh, das geht nicht, das ist zu viel, die Aufgabe ist zu groß. Aber anfangen. Im Kleinen anfangen. Ne? Und wenn wir einen brauchen, der sagt, Hoffnung, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht sowieso, dass das nicht geht, ich fange einfach mal an, dann ist es schön, wenn wir jemanden an der Seite haben. Hoffen ist grundsätzlich immer ein Ausdruck von Liebe, von Liebe. Ja, so ein Jochen hat garantiert im Herzen so gespürt, ich liebe diese Menschen und ich kann die nicht in ihrem Elend weiterhin sehen. Da muss was passieren. Und er hat seine Herzensausrichtung hat er ausgelebt. Im 1. Korinther 13, Vers 7 steht auch, die Liebe hofft alles. Die Liebe hofft alles. Und die Jahreslosung, die habt ihr da vorne schon wunderschön hängen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und eigentlich übersetzt, ich bin halt in der Schule, habe ich auch das alte Griechisch gelernt, eigentlich übersetzt heißt es, entwickle sich aus Liebe. So müsste man es, klingt ein bisschen stokelig, aber vielleicht gibt es uns nochmal so einen kleinen Input. Entwickle sich aus Liebe. Entwickle sich aus Hoffnung. Liebe investiert, Hoffnung investiert in Menschen. In Zeit zum Beispiel, in Gedanken, in Gefühle, in Mut, in Kraft, manchmal auch in Geld, je nachdem, wo meine Aufgabe ist. Liebe investiert in den hoffnungslosen Fall. Das Neue Land hat einen Spruch, bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und Fall klingt so. Aber kein Mensch, der abgeschrieben ist. Keiner, wo man sagt, hoffnungslos. Und wenn ihr manche Menschen erleben würdet, in ihrer tiefsten Tiefe, dann würdet ihr vielleicht sagen, keine Hoffnung mehr. Also so kann man nicht mehr aus dem Dreck kommen. So kann man nicht mehr aus der Gosse aufstehen. Und wenn ihr dann ein paar Jahre später vielleicht die ein oder anderen Menschen, Frauen und Männer sehen würdet, dann glaubt ihr es nicht. Dann müsst ihr schon wieder glauben, dass das derselbe Mensch ist. Nicht alle schaffen diesen Weg, natürlich nicht. Aber wo Leute investiert haben in diesen Menschen, wo sie gesagt haben, du bist, irgendwo ist da ein Kern, der noch lebt. Ich investiere in dich Zeit, manchmal Geld, auch Gefühle, Emotionen, Kraft, Mut. Da passiert was. Aber es muss jetzt nicht der Drogenabhängige sein, es kann auch der Aufmerksamkeitsjunkie sein, es kann der Machtabhängige sein, der Geldabhängige, der Stinkstiefel. Ich habe 41 Jahre in der Förderschule gearbeitet. Ich musste ganz schön Hoffnung investieren in manche Schüler. Entweder, dass sie überhaupt kommen, ja, dass man die Hoffnung hat, wenn sie da sind, hat man ja auch vielleicht die Chance, irgendwas zu verändern. Aber allein dieser Schritt, dass sie kommen, liegt ja oft nicht in der Macht von uns Lehrerinnen und Lehrern. Dann muss man vielleicht aber auch Methoden finden, dass sie kommen. Es gibt freche Schüler, es gibt faule Schüler, es gibt vernagelte Schüler, es gibt Schüler, die irgendwie nichts, die nur provozieren wollen. Natürlich gibt es die. Aber es gibt auch die Verletzten, es gibt die Missbrauchten, es gibt die traumatisierten Schüler, wo wir gar nicht wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Und da muss man irgendwo ansetzen und sagen so, ich werde Hoffnung in dich investieren. Vielleicht hast du Mitmenschen, du bist vielleicht nicht Lehrerin oder Lehrer, aber hast Mitmenschen, auch lebenssatt sind, vergrätzt sind, mürrisch sind, die hoffnungslos sind, perspektivlos. Vielleicht gibt es einen Weg anzufangen, ihnen Hoffnung zu geben. Vielleicht ist es dein eigener Partner oder deine Kinder, Enkel. Vielleicht bin ich selber. Der Hoffnung braucht. Ich schaffe nicht alles gleichzeitig, aber ich kann an meiner Hoffnung arbeiten. Hab nur zwei, vielleicht praktische Hinweise, wie kann ich investieren in Liebe? Es gibt ganz viel dazu zu sagen, aber ich möchte nur zwei Sachen rausgreifen. Mir ist eingefallen, mir war es immer eine Hilfe, wenn ich mich unterbrochen habe. Also sich unterbrechen ist für mich so ein Hinweis an uns alle. Manchmal müssen wir aus dem Alltagstrott rausbrechen und sagen, ich muss einfach mal wegkommen von dem, was mich treibt. Wir haben vorhin gerade gesprochen, wir waren es in der Küche, Berufsleben ist gekennzeichnet für mich, ich merke es jetzt besonders, dass man permanent fremdbestimmt wird. Durch die Termine, durch die Aufgaben, da hat es eine Deadline, das musst du dann abgeben und das musst du noch machen, das musst du, immer fremdbestimmt und zu bestimmten Terminen. Und jetzt, also mir ist noch nicht langweilig geworden, das nur als Hilfe für die, die vielleicht noch davor stehen, ist noch nicht langweilig geworden seit dem letzten Sommer, ich habe irgendwie was zu tun, aber nicht fremdbestimmt zu sein, sondern selber entscheiden zu können, ob ich heute eine Stunde länger schlafe oder ob ich das heute mache und wenn ich es heute nicht schaffe, kann ich es ja auch noch morgen machen, das ist eine Form von Freiheit, herrlich. Ich kenne aber durch die 41 Jahre Beruf sehr wohl dieses Gefühl, ich kann mich gar nicht unterbrechen. Es gibt gar keine Zeit dafür. Aber ihr kennt doch bestimmt auch alle das Wort von Gott über Jesaja gesprochen, wo er sagt, aus dem Stille sein, in der Stille werdet ihr Kraft bekommen. Aus dem Stille sein und dem Hoffen werdet ihr stark sein, sagt er. Und da war Israel von den Assyrern umzingelt. Die kamen immer näher. Und die wussten gar nicht mehr, was sie machen sollten. Noch mehr Waffen, noch mehr irgendwo die bekämpfen oder sonst was. Und da sagt Gott durch Jesaja, aus dem Stille sein und Hoffen werdet ihr stark sein. Also wer gibt uns die Kraft? Ja, nicht die Aktivität, der Aktionismus, sondern wer gibt uns die Kraft? Wer ist da, auch im Hintergrund immer da? Lass ich Gott für mich kämpfen und baue auf seine übernatürliche Kraft? Sich unterbrechen könnte eine Hilfe sein. Und da muss man wissen, wo man hingeht. Wo kriege ich jetzt Kraft her? Wo kommt die Hoffnung her? Das Zweite hat damit zu tun. Ich nenne es mal Aufsehen auf Jesus, ist so schön fromm, ist so schön biblisch gesagt. Aufsehen auf Jesus. Also, geschah doch diese Auferstehung. Was wir heute machen, ist Aufsehen auf Jesus. Wenn wir über dieses Thema sprechen und ihr hört mir zu, ich rede mehr, dann ist es dieses Fokussieren, worum geht es wirklich? Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Alpha und Omega, heute würde man sagen, von A bis Z alles. Alles ist dazwischen, ist Jesus. Im Kolosser steht das so, Christus ist das Abbild seines Vaters, in ihm wird der unsichtbare Gott für uns sichtbar. Durch ihn ist alles erschaffen. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und nur durch ihn besteht alles. Weil er in allem der Erste ist, war er auch der Erste, der von den Toten zu neuem Leben auferstand. Vielleicht kommt uns das wieder so komisch vor, so abgefahren, dass hier der Zusammenhang ist zu dem, wie wir in dieser Welt tatsächlich leben. Ich vergesse das oft, obwohl ich, würde ich sagen, schon lange ein frommer Mensch sein möchte. Aber der Alltag ist doch verflixt anstrengend, so dass ich manchmal sogar wegkomme von den Grundgedanken. Ich denke, das hat doch eigentlich nicht jetzt mit meinem Alltag zu tun. Ich glaube, in sich Hoffnung zu tragen, weil ich weiß, von wem Kraft kommt und Mut kommt, ist sehr wohl etwas, was permanent mit dem Alltag zu tun hat. Und als letzte Bibelstelle noch hier den Paulus nochmal, wie er betet. Ja, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Epheser 1. Er betet für die Briefleser. Ihn, Gott, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Und es geht nicht nur um das zukünftige Erbe und das ewige Erbe, das könnten wir immer da hinschieben. Manchmal wird es den Christen auch zum Vorwurf gemacht. Er sagt noch mehr, ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Verbunden mit der göttlichen Welt, also Anteil zu haben an dieser göttlichen Kraft, ist nicht irgendwie etwas, was ich mir selber ausdenke. Das wird allen versprochen, die sich mit Gott durch Jesus Christus verbunden haben, die den Heiligen Geist bekommen haben. Und das ist diese Kraft, die da ist, die wirkt. Und ich finde das unglaublich, dass wir in dieser Welt mit all den großen Fragen wissen können, dass wir mit dieser göttlichen Kraft verbunden sind, dass wir da angedockt sind. Es ist doch keine Frage mehr, das besteht doch, wie man heute sagt, fette Hoffnung. Und manchmal denke ich, wo ist die Leichtigkeit, Ja dazu zu sagen? Sarah Kirsch ist eine Lyrikerin, die auf Deutsch auch schreibt, Hoffnung will tanzen. Weiß nicht, was ihr so sonst gerne macht, ob ihr gerne tanzt und ob es euch leicht fällt zu tanzen, aber tanzen ist für mich so ein Bild, ich bin kein guter Tänzer, ne? Aber tanzen ist für mich so ein Bild, wo ich denke, ja, wenn ich mir so andere Leute angucke, wie leicht die tanzen, Hoffnung will tanzen. Wir tanzen durch unser Leben, durch die Hoffnung, die stark begründet ist. Und der Herr Kusmitsch, der Folgendes sagt, ich lasse es mal hier im Moment stehen, weil man vielleicht zweimal nachdenken darf. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Ich höre die Musik der Zukunft. Vielleicht hat der Jochen Buro, ich nehme mal nur als Beispiel, die Musik der Zukunft gehört, ich kann vielleicht dem einen oder anderen helfen. Und dann hat er getanzt, indem er auf dem Hauptbahnhof war und sich auf die Stufen dort gesetzt hat, auf die Treppen und mit denen gequatscht hat. Das war sein Tanz. Das konnte er. Jochen tanzte so. Du tanzt vielleicht anders. Du kannst vielleicht jemand anders mit Musikfreude machen. Du kannst jemand anders mit deinen anderen Fähigkeiten, mit Begabung Freude machen. Dann tanze mit diesen Fähigkeiten. Für dich selbst auch, aber auch für die Hoffnung. Also auch wenn ich kein guter Tänzer bin, vielleicht besteht ja da auch noch Hoffnung. Ich will jemand sein, der Hoffnung tanzt. Vielleicht erstmal für mich, aber vielleicht auch mit dir zusammen. Vielleicht könnten wir ganz gut Hoffnung tanzen. Die Liebe hofft alles. Das ist Leben. Amen.